Ja, von meiner Seite auch alle liebe Geschwister und alle Gäste, seid alle ganz herzlich gegrüßt. Bevor ich mit meiner Predigt anfange, ich möchte ganz kurz noch beten, ihr könnt ja dazu auch sitzen bleiben. Ja, Herr Jesus Christus, ich möchte jetzt einfach nur um eins bitten. Sei du jetzt meine Kraft, Herr Jesus, und rede du einfach zu uns, zu offenen Herzen. Und darum möchte ich dich jetzt bitten, Herr Jesus, dass du groß gemacht wirst, dass du verherrlicht wirst. Amen. Eigentlich, sage ich mal, habe ich gestern noch überlegt gehabt, ob ich diese Predigt überhaupt halten kann, weil ich bin etwas gehandicapt, also wenn ich manchmal etwas neben mir stehe und wir rede, dann liegt es daran, weil ich ziemlich schwere Medikamente gerade einnehme, weil ich schlage mich gerade mit einer Gürtelrose rum. Aber habt keine Angst, es ist schon wieder am Abheilen. Aber trotzdem für alle, sage ich jetzt mal, die jetzt da ein bisschen Angst haben, haltet euch einfach ein bisschen fern von mir, gerade besonders die Schwangeren vielleicht oder die, wo noch keine Windpocken gehabt haben. Aber wie gesagt, es ist am Abheilen und normalerweise nicht mehr infektiös. Also in meiner letzten Predigt, vielleicht können sich der eine oder andere noch entsinnen, ging es ja um das Thema Freut euch im Herrn alle Zeit, und zwar aus Philipper 4, die Verse 4 bis 5. Ging es ja darum, dass wir trotz widriger Umstände Grund haben, uns alle Zeit zu freuen, weil wir wissen, weil Christus in uns lebt und weil wir wissen, dass wir eine wunderbare Zukunft haben und es ihm letztendlich alles zu verdanken haben, was wir haben. Ja, dass es keineswegs selbstverständlich ist, dass wir in Christus sein dürfen. Nein, es ist ganz alleine seine unverdiente Gnade. Und nicht umsonst fährt der Apostel Paulus dann im Text fort und kommt auf das Thema von heute Morgen zu sprechen. Sorgen. Sorgen, liebe Geschwister, ist der Feind von Freude. Und wenn du dich sorgst, dann ist keine Freude mehr da. Sorgen ist ein Thema, welches uns alle angeht. Vor einiger Zeit las ich in einem Buch von Charles Swindoll folgende, wie ich finde, interessante Illustration zu diesem Thema. Wir waren gerade rapide abgesackt in einer Dunkelheit von dicken Nebel mit 320 Kilometer pro Stunde. Doch der abgehärtete Pilot der zweimotorigen Aero Commander liebte jedes Absacken, jedes Schwanken und Schleudern. Einmal schaute er zu mir herüber und es brach aus ihm heraus: Hey Chuck, ist das nicht großartig? Ich gab keine Antwort. Ich schwitzte sie aus den Beinen. Während das einsame Flugzeug durch den bedeckten Himmel der Vordämmerung schritt, blickte ich auf jeden Bibelvers zurück, der mir in den Sinn kam, und bekannte noch einmal alles Böse, das ich je getan hatte. Es war, als ob man eine Steilstraße mit einer Geschwindigkeit von 320 Kilometern hinunterjagt, mit einem weißen Betttuch vor der Windschutzscheibe und das Radio bis an die Schwelle spürbaren Schmerzes aufgedreht. Ich konnte meinem Fluggenossen nicht glauben. Er pfiff und summte vor sich hin, als ob es eine Radtour durch den Park wäre. Sein Passagier allerdings hatte alle 10 Fingernägel im Polster vergraben. Ich starrte sehnsüchtig nach etwas, nach irgendetwas, durch das Tuch der weißen Umgebung um uns herum. Unser Flugbericht an jedem unheimlichen Montagmorgen mag von 2 Passagieren sprechen, aber ich kann mich mindestens für 3 verbürgen. Eine unnachgiebige Kreatur flog mit, genannt angstvolle Sorgen, und ich teilte mit ihr denselben Sitz. Liebe Geschwister, nach Toleranz ist Sicherheit heute die Tugend Nummer 1. Wir sichern uns heute gegen alles Mögliche vor. Altersvorsorge, Schutzbriefe, Einbruchsicherungen zu Hause, ein sicheres Auto und so weiter. Aber es ist nicht so, dass die Dinge keine Berechtigung haben. Aber ich meine, sie werden überpriorisiert. Und über alles, worüber uns wir nicht absichern können, ja, wo wir einfach noch nicht überblicken können, machen wir uns Sorgen. Ja, wir machen uns Gedanken über etwas, das noch in der Zukunft liegt. Tatsache aber ist, dass Sorgen enorme Kraftfässer sind. Die Sorgen um die Kinder oder andere Familienmitglieder Sorgen um Terroranschläge. Also Geschäftskollegen haben ja schon gesagt, wir wollen am Ende des Monats dann für 2 Wochen in die Türkei. Was? In die Türkei wegen Terror und so weiter. Wie könnt ihr da jetzt hingehen? Sorgen um die Gesundheit, Sorgen um einen Arbeitsplatz, Sorgen um die Zukunft und, und. Und weil wir eben noch nicht wissen, wie es morgen zu lösen ist, haben wir auch keine Chance, es wirklich auch zu lösen. Und oft ist es doch so, wenn wir uns Sorgen über eine Sache machen, dann finden wir auch oft noch ein Dutzend andere Dinge in unserem Leben, über die wir uns schnell auch dann sorgen können. Und so kann man ganz schnell von der Freude im Herrn zu einem sorgenvollen Denken abgleiten. Jeder von uns kennt wahrscheinlich Menschen, die sich immer über alles Mögliche Sorgen machen. In der Schrift fällt mir da zum Beispiel die Martha ein. Und ein Grund, wieso ich deshalb heute Morgen das Thema gewählt habe, ist, dass auch ich oft ein Kandidat bin, der Sorgen hat. Und ich denke, es gehört wahrscheinlich nicht viel dazu, zu glauben, dass es vielen von euch ebenso geht. Mein Ziel ist für heute Morgen, nicht nur etwas Theoretisches über das Thema zu sagen, das ist gar nicht so schwer. Nur was bringt die Theorie, wenn man das praktisch gar nicht nachvollziehen kann? Und ich habe im letzten halben Jahr zu diesem Thema viel erleben dürfen, Höhen und auch Tiefen. Und wenn Sorgen da waren, dann habe ich mal versucht, das in Worte zu fassen und habe die biblische Antwort dazu aufgeschrieben. Übrigens, das kann ich euch allen empfehlen, wenn irgendwie Sorgen oder irgendwie Probleme da sind, versucht einfach mal die biblische Antwort dazu zu finden und ihr werdet merken, das ändert euer Denken. Und so ist mein Anliegen heute Morgen, dass Gott euch genauso segnet, wie er mich in der Zeit gesegnet hat während meiner Vorbereitung. Nun, ich lese jetzt mal den Predigttext und meine Frau hat heute jetzt, peinlicherweise habe ich das ganz vergessen gehabt, aber das ist auch noch unser Trautext, lese ich diesen Text heute Morgen mal vor. Philipper 4, die Verse 6 und 7. Dort heißt es, seid um nichts besorgt, sondern lasset in allem durch Gebet mit Flehen eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Aus diesem Text heute Morgen möchte ich mal folgende Fragen ableiten. Wie drückt sich Sorge aus und was bewirkt sie? Zweitens, was sind die Ursachen von Sorge? Drittens, was sagt der Herr Jesus selbst über Sorgen? Viertens, was tun mit den Sorgen? Und fünftens, die Antwort Gottes. Wie drückt sich Sorge aus und was bewirkt sie? Zunächst einmal fordert uns Paulus ja hier auf, seid um nichts besorgt. Dazu kurze 2 Gedanken. Sag einmal irgendjemand, der in Sorgen ist, sei um nichts besorgt. Ich denke mal, so wirst du in den allermeisten Fällen auf Unverständnis stoßen. Das, was uns Paulus hier sagt, wirft zunächst einmal Fragen auf. Wie soll das funktionieren, sich um nichts zu sorgen? Ich denke mal, wenn alles glatt läuft, können wir natürlich den Aussagen sofort zustimmen. Aber wenn Probleme auftauchen, ist unsere Erfahrung doch oft eine andere. Wir alle sind doch irgendwo geneigt, uns im Alltag um viele Dinge zu sorgen. Wir wollen doch einfach lieber Klarheit über das haben, über das, was in der Zukunft ist, denn dann müssen wir nicht mehr vertrauen. Der Mensch ist einfach doch so gestrickt, dass er lieber selbst tätig wird, als sich auf irgendjemanden zu verlassen. Denn oft ist man dann ja verlassen. Und weil wir eben nicht wissen, wie es morgen weitergeht, machen wir uns Sorgen. Ein zweites, wie kann Paulus sagen, seid um nichts besorgt? Um nichts besorgt? Wenn er in 2. Korinther 11, Vers 28 von der Sorge um alle Gemeinden spricht, widerspricht sich Herr Paulus? Wie kann Paulus uns die Anweisung geben, sich um nichts zu sorgen, wenn er selbst von der Sorge um alle Gemeinden spricht? Es gibt im Griechischen 2 Wörter. Das Substantiv merimna bedeutet Sorge, Besorgnis, Beängstigung und das Verb Merimnan bedeutet Sorge tragen, ängstlich besorgt sein. Bei einer genauen Betrachtung kann man feststellen, dass Merimnan genau wie Merimna in zweifacher Weise genutzt wird. Nämlich einmal die Sorge um die Dinge der Welt und die Sorge um unsere Mitchristen. Und es ist sehr wichtig, dass wir diesen Unterschied verstehen. Ohne jetzt tiefer darauf einzugehen, ist die Sorge für unsere Mitchristen offensichtlich etwas anderes als die Sorge um die Dinge der Welt. Und ein schönes und tröstliches Beispiel für unsere Sorge und Gottes Sorge um uns finden wir in 1. Petrus, die Verse 5, Verse 6 und 7. Dort sagt Petrus: So demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Und jetzt, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Daher kann man sagen, es gibt in Gottes Wort eine rechte und eine falsche Art, sich zu sorgen. Wir wollen uns heute Morgen die falsche Art von Sorgen anschauen. Um die geht es nämlich jetzt in unserem heutigen Text. Aber wie drückt sich die Sorge denn aus? Das englische Wort für Sorge bzw. besorgt sein lautet worry und kommt von dem altenglischen Wort würgen, das auf Deutsch würgen oder erdrosseln bedeutet. Und das passt ganz genau zu dem, was durch Sorgen nämlich geschieht. Sie schnüren, im Bild gesprochen, einfach das Herz ab, das doch der Sitz unserer Gefühle und unseres Denkens ist. Und das wurde ja in dieser kleinen Geschichte mit diesem Flugzeug illustriert. Wenn ich über Sorgen nachdenke, liebe Geschwister, dann stelle ich eines fest. Sorgen haben immer die Angewohnheit, uns das größtmöglichste und schlechteste Szenario, das in dieser Situation möglich ist, da auszumalen. Unsere Fantasie sind da oft keine Grenzen gesetzt. Ich habe mal gelesen, dass unser Gehirn nämlich leider nicht unterscheiden kann, ob wir etwas nur ausdenken oder es tatsächlich erleben. Und das könnt ihr zum Beispiel anschauen, wenn ihr mal einen spannenden Film anschaut. Obwohl das nur Bilder sind und nicht real ist, so werden wir dennoch irgendwo mit reingerissen, als ob wir in diesem Geschehen dabei sind. Tatsache ist aber auch, wer sich sorgt, ist so gelähmt und so nervös, dass er nichts Produktives zustande bringen kann. Dies beginnt damit man sich mit dem Gedanken, mit dem, was morgen sein könnte, so beschäftigt, bis sich die Gedanken nur noch um dieses Sorgenthema drehen. Und wenn wir uns Sorgen machen, dann entscheiden wir uns dafür, dass unsere Lebensverhältnisse uns im Griff haben, nicht aber die Wahrheiten Gottes uns bestimmen. Und wenn wir Gott nicht vertrauen, nehmen wir unser Leben selbst in die Hand und die Folge ist, dass wir ständig in Angst und Sorge leben. Sorgen, liebe Geschwister, rauben uns jegliche Freude, wo uns der Herr doch sagt, freut euch alle Zeit. Ja, Sorgen bestimmen unseren ganzen Tagesablauf. Man ist wie in einer Glocke eingeschlossen, alles dreht sich nur noch um das Problem, von welchem man gefangen ist. Und die Folge ist, dass wir keine Zeit mehr haben für die ewigen Dinge und für unseren Nächsten. Und Sorgen machen uns auch schlecht gelaunt, weil man letztendlich nur noch mit sich selbst beschäftigt ist und alles, was darüber hinausgeht, wird auf einmal einem zu viel. Ja, und schließlich, Sorgen sind auch für unseren Körper schädlich. Die Ärzte stimmen darüber ein, dass viele Krankheiten ihrer Patienten von Sorgen, Spannungen und Nervenreizungen verursacht werden. Und man könnte die Liste jetzt natürlich noch x-beliebig weiter fortführen, weil jeder da ganz individuell gestrickt ist. Nun, aber was sind denn die Ursachen von Sorgen? Und ich sage jetzt mal, wir wissen es vielleicht alle, aber dennoch ist uns das gar nicht so richtig bewusst. Sorgen, liebe Geschwister, sind mangelndes Vertrauen in Gottes Güte und somit Sünde. Sorge ist immer eine Sünde, weil es der klaren biblischen Anweisung widerspricht, sorget euch nicht. Corrie ten Boom sagte daher auch treffend, der Glaube endet, wo die Sorge anfängt. Und das stimmt, wenn wir besorgt sind, vertrauen wir unserem Herrn Jesus nicht. Letztlich heißt das, dass wir ihn einfach gar nicht gut genug kennen. Wer sich als Christ sorgt, der sagt letztendlich, oh Gott, ich weiß, dass du es gut mit dem meinst, was du sagst, aber ich bin mir echt nicht sicher, ob du das wirklich auch in die Tat umsetzen kannst. Und so warnt uns der Schreiber aus Hebräerbrief 4, Vers 2 treffend, denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das Wort der Verkündigung nützte jenen nicht, weil es sich bei denen, die es hörten, nicht mit dem Glauben verbunden war. Paulus fordert uns doch ganz klar auf, sorget euch um nichts. Wir hören jeden Sonntag Gottes Wort und stimmen den erkannten Wahrheiten dann auch oft voll zu. Bloß bringen tun uns diese nichts, wenn wir dem Herr Jesus nicht vertrauen. Ich hoffe, wir alle, welche heute hier in diesem Raum sind, glauben, dass das Wort Gottes wahr ist. Aber dennoch, denke ich mal, ist es ein Unterschied, wenn du gefragt wirst, glaubst du dem Herr Jesus oder vertraust du dem Herrn Jesus in deiner persönlichen Situation? Ich denke mal, das ist doch viel persönlicher, vertraust du? Denn wenn die Bibel von Glauben spricht, dann geht es in erster Linie um das Vertrauen in seine Zusagen. Wenn du nicht vertraust, so nützt dir das Wort nichts. Es ist dann wie nur eine leere Hülle. Wir wissen so viel vom Wort Gottes und machen uns trotzdem Sorgen, weil wir ihm letztendlich dann nicht vertrauen. Daher, liebe Geschwister, brauchen wir in erster Linie nicht mehr Erkenntnis, denn Wissen tun wir unglaublich viel. Das, was wir letztendlich brauchen, ist ein kindliches Vertrauen in einen großen und liebenden Gott, der es letztendlich nur gut mit uns meint. Jemand sagte einmal, mich beunruhigen nicht jene Dinge in der Bibel, welche ich nicht verstehe, sondern jene Dinge in der Bibel, welche ich verstehe und trotzdem nicht vertraue. Und ich denke, hierin weisen wir alle Defizite auf und müssen unseren Herrn Jesus immer wieder um Vergebung bitten. Eine berechtigte Frage, welche sich daher stellt auch. Welches Gottesbild hast du? Um Gott zu vertrauen, musst du davon überzeugt sein, dass Gott es letztendlich nur gut mit dir meint. Wenn du das nicht glaubst, so kannst du ihm auch nicht vertrauen. Der Apostel Paulus sagt in Römer 8, 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Vertraust du dem Herrn von ganzem Herzen? Gott will dein uneingeschränktes Vertrauen. Oft ist es mal eine Hilfe, wenn man sich einmal Gegensätze anschaut. Ich nenne sie jetzt mal Sorgen und Vertrauen. Sorgen sagen, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Ich sehe keinen Ausweg mehr vor Augen. Alles erscheint ausweglos und hoffnungslos. Vertrauen sagt, Jesaja 50, Vers 10b, der in Finsternis wandelt und dem kein Licht glänzt, vertraue auf den Namen des Herrn und stütze sich auf seinen Gott. Sorgen sagen, meine Not ist so groß, dass Gott mir gar nicht helfen kann. Hier zieht man einfach die Kraft Gottes in Zweifel, da man meint, er wird mit den Umständen, die ich erlebe, einfach nicht fertig, die meine Sorgen verursachen. Vertrauen sagt, Jesaja 59, 1, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören. Sorgen sagen, Gott will mir nicht helfen, er ist so enttäuscht von mir, ich habe schon zu oft gesündigt. Und hier zieht man einfach die Liebe Gottes in Zweifel, indem man glaubt, dass er sich nicht mehr um dich kümmert und dich verlassen hat. Vertrauen sagt, Römer 8, Vers 35, wer wird uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Und Vers 39, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und ich füge hinzu, auch nicht unser eigenes Versagen. Übrigens, du kannst Gott gar nicht enttäuschen. Denn wenn du Gott enttäuschen könntest, dann müsste sich Gott ja in dir getäuscht haben. Und das ist unmöglich. Er hat nicht nur die guten Seiten von Peter erkauft, sondern auch die Fehler, die wo der Peter eben noch, heute eben noch hat. Ist das nicht tröstlich, liebe Geschwister? Sorgen sagen, vielleicht will mir Gott gar nicht helfen, weil er etwas anderes mit mir vorhat. Etwas, was vielleicht überhaupt mir gar nicht gefällt. Und hier zieht man einfach auch die Weisheit Gottes in Zweifel, indem man ihm unterstellt, dass er gar nicht weiß, was er tut und gar nicht das Beste mit dir vorhat. Vertrauen sagt, denn ich weiß ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück, um euch Ausgang und Hoffnung zu gewähren. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir beten. Und ich werde auf euch hören. Und schließlich Sorgen sagen, ich spüre in meiner Not überhaupt gar nichts von seiner Nähe. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Vertrauen sagt, der Herr ist nahe, alle, die ihn anrufen, allen, die ihn mit Ernst anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren und hört ihr Erschreien und hilft ihnen. Ja, Sorgen sind nutzlos. Mit Sorgen können wir niemals ein Problem lösen oder eine Krise vermeiden. Irgendwie ist das so, und vielleicht kennt es manche von euch, die schon mal auf dem Laufband gelaufen sind. Man tut etwas, aber man kommt nicht von der Stelle. Es ändert sich nichts. Und so ist es, wenn wir versuchen, mit Sorgen einfach umzugehen und es aus eigener Kraft machen. Habt ihr denn irgendetwas schon mal ändern können, als wir in Sorgen waren? Der Herr Jesus sagt in Matthäus 6, 27, wer unter euch vermag, mit Sorgen seiner Größe eine Elle zuzusetzen? Daher sind Sorgen völlig nutzlos. Sie rauben uns nur die Zuversicht, dass Gott es ist, der unser Helfer sein will. Drittens, was sagt der Herr Jesus selbst über Sorgen? Ich habe drei wichtige Abschnitte gefunden, über die der Herr Jesus etwas über Sorgen sagt. Und zwar Matthäus 13, die Verse 18 bis 23, dort heißt es im Vers 22, der aber unter die Dornen gesät hat, dieser ist es, der das Wort hört und die Sorge dieses Lebens und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Der Herr Jesus bezeichnet diese, die sich sorgen, als jene, welche unter Dornen gesät haben und daher fruchtlos sind. Ein zweites, die Endzeitrede aus Lukas 21, dort heißt es in Vers 34, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen und jener Tag über euch plötzlich hereinbreche. Hier mahnt uns der Herr Jesus letztendlich zur Wachsamkeit im Hinblick auf seine Wiederkunft. Denn Sorgen, ist auch ganz klar, lenken unsere Gedanken, unsere Sinne ab von Christus. Und ein drittes, das ist der größte Abschnitt, und in diesem größten Abschnitt spricht der Herr Jesus gleich dreimal über Sorgen. Matthäus 6, Vers 25 bis 33. Dort heißt es, deshalb sage ich euch, seid um nichts besorgt für euer Leben, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, noch für euer Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie nicht säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel vorzüglicher als sie? Wer aber unter euch vermag mit Sorgen seiner Größe eine Elle hinzuzufügen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen sie nicht. So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Denn nach all diesem trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies wird euch alles hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt für den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen, denn jeder Tag hat an seinem Übel genug. Ich fasse es mal kurz zusammen. Die einleitende Wendung in Vers 25 müsste aufgrund der Zeit vor dem Griechischen genauer folgendermaßen übersetzt werden. Hört auf, euch zu sorgen. Und in Vers 31 ist die Zeitform anders und bedeutet wörtlich, fangt nicht an, euch zu sorgen. Und mit diesen beiden Formulierungen setzt Jesus gewissermaßen die dazwischen liegenden Absatz, also wo Jesus über Sorge spricht, in Klammern und sagt dadurch, wenn ihr euch Sorgen macht, so lasst es sein. Wenn ihr noch gar nicht damit begonnen habt, lasst es von Anfang an sein. Es bringt nichts Positives. Klar können wir jetzt sagen, dass es für mich kein Problem ist, wenn ich jetzt diesen Abschnitt angucke, da ich mich um solche Dinge wie Essen, Trinken und Kleidung nie sorgen muss. Uns geht es doch gut. Wenn wir uns aber in die Lage der Menschen in manchen Ländern, wie zum Beispiel, habe ich jetzt vor kurzem gelesen, wieder im Südsudan, wo ca. 4 Millionen Menschen fast nichts zum Essen haben und ca. 250.000 Kinder da sind, die vom Hunger bedroht sind. und mich auch in die Zeit, wo jetzt dieses Wort geschrieben wird, hineinversetze, wo Leute wirklich nichts zum Essen gehabt haben, wo wirklich aktive oder ja, wirkliche Hungersnot da war, dann kann das wohl ein sehr großes Problem bedeuten. Nun, der Herr Jesus sagt daher auch zu uns, dass es Tatsache ist, dass wir durch Sorgen niemals unser Leben verlängern und unsere Situation verändern können. Weil er sagt nochmal, ich wiederhole nochmal, Vers 27, wer aber unter euch vermag mit Sorgen seiner Größe eine Elle hinzufügen? Übertragen auf uns Europäer stellen wir fest, dass wir in einer Zeit leben, in der Menschen fast auf panische Weise versuchen, ihr Leben in irgendeiner Art und Weise zu verlängern. Wir sind letzte Woche auf der Messe gewesen in Stuttgart, da gab es so eine Yoga- bzw. Gesundheitsmesse. Bei genauerem Hinschauen war das eher so eine Esoterikmesse und ich bin da mal kurz stehen geblieben und habe mir das Treiben mal kurz angeschaut. Also es ist wirklich unglaublich, da wurde gependelt und Verrenkungen gemacht und was weiß ich alles. Gell. Es ist wirklich unglaublich, wie Menschen auf solche abstrusesten Heilmethoden wirklich reinfallen. Aber auch sonst, sage ich jetzt mal, wenn man jetzt mal die Esoterik beiseite lässt, interessiert sich der Mensch heute im Übermaßen einfach für Vitamine, Wellness, Heilkuren, Gesundheitskost, Fitness und Sport. Dabei hat Gott uns jedoch von vornherein festgelegt, wie lange wir leben. Hiob 14, Vers 5 heißt es über den Menschen: Wenn seine Tage bestimmt sind, die Tage seiner Monate bei dir ist. Wenn du ihm Schranken gesetzt hast, die er nicht überschreiten darf. Gut, soll das jetzt aber heißen, dass mir sämtliche vernünftige Ratschläge im Hinblick, sage ich mal, auf Ernährung, auf Gesunde und Sport und so weiter überhören sollen? Na, selbstverständlich nicht. Gell? Wenn man sich gesund ernährt und sich sportlich betätigt, sage ich mal, dann bringt das natürlich schon eine gewisse Lebensqualität, aber unser Leben wird dadurch letztendlich nicht verlängert. Jesus sagt in Matthäus 6,34, so seid nun nicht besorgt für den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Damit sagt er jedem von uns, sorge dich nicht auf den Blick auf die Zukunft. Wenn auch immer du Schwierigkeiten und Probleme kommen werden, so werden sie sich doch von der gottbestimmten Zeit dann einfach lösen. Darum sollen wir ihm vertrauen, welcher alles in seinen Händen hält. Denn Tatsache ist, dass du die Probleme sowieso nicht im Voraus lösen kannst. Es ist sicherlich gut, für den nächsten Tag Vorkehrungen zu treffen, aber es ist eine Sünde, um etwas besorgt zu sein, das vielleicht morgen eintreten könnte. Denn Gott ist nicht nur heute, sondern auch morgen der Herr. In Klagelieder 3, Vers 22 bis 23 heißt es, die Gütigkeiten des Herrn sind alle morgen neu. Er versorgt uns, wie er sein Volk Israel auch letztendlich versorgt hat, mit genügend Manna und zwar an jedem einzelnen Tag. Und eine ganz wichtige Verheißung, welche uns der Herr noch in diesem vorher gelesenen Abschnitt gegeben hat, ist der Vers 33. Dort heißt es, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Es kommt also auf unsere Blickrichtung an. Trachtet zuerst nach ihm, suchet, was droben ist, sage ich jetzt nochmal. Und wenn du das tust, dann gilt auch dir, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Das heißt, dass er morgen dasselbe tun wird, wie vielleicht heute oder gestern getan hat bei dir. Und wenn du eine Sorge im Hinblick auf deine Zukunft hast, dann solltest du mal auf deine Vergangenheit schauen. Hat er dich damals jemals alleine gelassen? Oder hat er dich hindurchgetragen? Und wenn du dem zustimmen kannst, dann sei gewiss, er wird dich auch zukünftig hindurchtragen. Nun, was tun wir aber mit Sorgen? Und das ist mein vierter Punkt. So seid nur um nichts besorgt, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und ich finde das auch wieder so wunderbar, dass Paulus hier nicht nur einfach schreibt, seid um nichts besorgt und lässt es dann stehen. Paulus zeigt auch gleichzeitig dann uns auf, was wir tun sollen, damit wir unsere Probleme erst gar nicht zu Sorgen werden lassen. Er verwendet hier die Konjunktion sondern. Paulus zeigt uns hier Schritte auf, wie wir aufkeimenden Sorgen wie wir darauf reagieren sollen. Nun, zunächst einmal müssen wir zu Jesus gehen. Man könnte sich jetzt natürlich fragen, warum müssen wir eigentlich unsere Anliegen dem Herrn Jesus sagen? Er weiß doch ohne ihn alles. Kein Haar fällt von unserem Haupt, ohne dass er es weiß. Ja, ihm sind unsere Gedanken, uns alles, nichts ist vor ihm verborgen, auch unser Handeln nicht. Ich hörte einmal Folgendes. Welchen Sinn macht es, wenn wir Gott Dinge im Gebet erzählen, welche er schon weiß? Fragen stellen, welche er längst beantwortet hat? Bitten aussprechen, welche er die Erklärung bereits eingeleitet hat? Abgesehen von seiner Liebe macht es keinen Sinn. Aber in Anbetracht seiner Zuneigung zu uns können wir gar nicht zu oft vor ihm treten, zu lange mit ihm sprechen, zu viel von ihm erbitten. Denn Gott in seiner Liebe ist nicht darauf aus, Bitten zu erhören, sondern uns zu erhören. Er möchte nicht etwas Neues von uns hören, er will uns hören und das immer wieder aufs Neue. Der Herr Jesus will dich hören. Er will Gemeinschaft mit dir. Er will nicht alle deine Aktivitäten, die du machst, so gut die auch sein mögen. Nein, er will dich. Letztendlich geht es darum, diese verloren gegangene Gemeinschaft aus dem Paradies wiederherzustellen. Dort lebte ja der erste Mensch in enger Gemeinschaft mit Gott. Nicht, dass er jetzt Gott sehen konnte, doch seine Gegenwart, denke ich mal, war für Adam allgegenwärtig. Und der Mensch hat sich durch den Sündfall von Gott getrennt. Er wollte ohne Gott leben. Er wollte sein wie Gott. Und diese Gemeinschaft, diese verloren gegangene, hat Gott wiederhergestellt, als Jesus die Strafe für uns trug und wir uns von ihm retten ließen. Nun geht es darum, ihn im Alltag in allen Dingen mit einzubeziehen. Und sage ich mal, das ist für mich auch ein Stück weit Heiligung, sage ich jetzt mal. Nicht nur im Gebet, in bestimmten Situationen Gott nahe zu sein, bewusst zu sein, sondern auch im Alltag, egal was wir tun, wo wir sind, ihn in allen Dingen mit einzubeziehen. Und wenn wir das machen, darum können wir auch mit David sagen, in Psalm 16, Vers 8, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Und das Wunderbare, dass er nicht nur zu meiner Rechten ist, sondern dass er uns noch viel näher ist. Er ist in uns, wie die Schrift sagt, an zahlreichen Stellen. Ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen. Und das müssen wir uns jeden Tag neu klar machen. Daher appelliert Paulus auch an unsere geistliche Gesinnung und sagt, wenn ihr mit dem Christus auferweckt worden seid, aus Kolosser 3,1, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wonach sehnt sich dein Herz? Nach der Gemeinschaft mit dem liebenden Gott? Oder sind wir Getriebene unserer Zeit und suchen nur unsere eigenen Wünsche und eigenen Vorstellungen umzusetzen? Hoffentlich nicht. Denn sonst wird unser Gebet und unser Flehen zu Gott ins Leere gehen. Und zwar nicht deshalb, weil Gott Gebet nicht erhören will, sondern weil wir dann ohnehin nicht mit ihm rechnen. Wir werden in der Folge unzufrieden, undankbar, weil wir aus eigener Kraft leben. Aber in der bewussten Gemeinschaft mit dem Herrn dürfen wir alle unsere Nöte, Probleme und Sorgen vor ihm ausbreiten. Psalm 28, 6. Gelobt sei der Herr, denn er hat erhört die Stimme meines Flehens. Und der Ausdruck mit Flehen zeigt auch, wie schwer auch die Anliegen oft sein können, dass sie oft furchtbar wehtun und wir überhaupt gar nicht damit zurechtkommen. Aber er hört die Stimme meines Flehens. Nun gibt es aber noch ein Problem. Wir kommen zu Jesus oft viel zu zögerlich, weil wir immer noch meinen, die Dinge selbst regeln zu können. So nach dem Motto, hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner. Und diese Aussage, sage ich mal, die mag jetzt zwar in der Welt gelten, aber nicht bei Jesus. Der Herr Jesus sagt uns, Matthäus 11, 28, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Glaubst du das? Wir dürfen unsere Sorgen bei Jesus im Gebet und Flehen ablegen. Den Fehler, den wir dann immer wieder machen, ist, dass wir unsere Sorgenlast, nachdem wir ihn vor den Füßen unseres Herrn Jesus abgelegt haben, nach kurzer Zeit ihn dann einfach wieder aufnehmen und tragen ihn weiter mit uns herum und lassen ihn letztendlich immer schwerer werden. Und in diesem Zusammenhang sagt uns ja auch Jakobus, er bitte im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteilten Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Denn wenn du zweifelst, dann ist das Misstrauen gegenüber seiner göttlichen Führung und damit Sünde. Und ich selber habe mich auch schon oft damit, oder habe mich schon auch einige Male da ertappt. Es ist oft so, dass die Last in der Arbeit, sage ich mal, also bei uns zumindest, oft unerträglich ist, gell? Und man schleppt es einfach so mit sich herum und dann morgens in der stillen Zeit habe ich das Ganze dann bei Jesus einfach abgelegt und bin dann frohen Mutes dann auch ins Geschäft gelaufen. Und während des Tages dann, sage ich jetzt mal, hat mich dieser Aufgabenberg dann irgendwo wieder eingeholt und man hat sich Sorgen gemacht. Ja, was habe ich dann gemacht? Ich habe mich in einen stillen Ort zurückgezogen und habe das Ganze dann einfach mal vor Gott noch im Gebet gebracht. Und während ich so betete, war es so, als Gott zu mir sprach, Peter, das hast du mir doch heute Morgen schon gesagt, wieso sagst du mir das jetzt eigentlich nochmal? Vertraust du mir nicht? Vertrauen. Nun fährt Paulus weiter fort, indem er das Gebet mit Flehen, mit Danksagung ergänzt. Ja, wie können wir jetzt das verstehen? Wie kann ich Gott danken, wenn es mir schlecht geht? Hierzu drei kurze Gedanken. Erstens, es ist ganz klar der Wille Gottes. 1. Thessaloniker 5, 18 heißt es, Dank sagt in allen, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Also nicht nur in guten Tagen, wenn alles gut und super läuft. Wenn es dir gut geht, sage ich mal so, ist das niemals selbstverständlich. Wir müssen wissen, wir haben kein Anrecht darauf, dass es uns immer gut geht. Und wer das behauptet, der irrt ganz gewaltig. Denn Gesundheit, Arbeit, Familie, Kinder, Nahrung, Besitz sind eine Gabe Gottes, für welche wir Gott jeden Tag danken sollten. Und wenn uns Gott eines dieser Dinge nehmen würde, so verletzt er damit kein Recht. Das muss uns klar sein. Übrigens, ich finde in der Schrift nur zwei Stellen, wo wir als Gläubige ein Recht oder Anrecht haben. Und dieses Recht oder Anrecht gibt uns der Herr Jesus selbst. So sagt Jesus selbst in Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und Offenbarung 22, 14 heißt es, glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Recht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore der Stadt hineingehen. So schmerzlich es auch ist, der Mensch, auch der Gläubige, ist einfach so veranlagt, dass wenn es ihm immer gut gehen würde, dann würde er sich erheben und alles als selbstverständlich nehmen. Und diese Wahrheit, sage ich mal, hat jetzt David zum Beispiel auch feststellen müssen. Und ich habe da den Vers im Psalm 30, Vers 7 gefunden, 7, 8 und 9, dort heißt es, und ich sprach, als es mir gut ging, ich werde niemals wanken. Herr, durch deine Gnade hast du meinen Berg fest hingestellt. Als du aber dein Angesicht verbargst, wurde ich bestürzt. Zu dir, Herr, rief ich, zu dem Herrn flehte ich um Gnade. Und so ist es auch gewissermaßen Gottes Erziehung an uns, damit wir in sein Bild umgestalten werden. Darum sollen wir Gott danken, denn Danksagung ist Gottes Wille. Ein zweites, es ist das Vertrauen in seine Führung, dass er es nur gut mit dir meint. Paulus sagt uns, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Welches Gottesbild hast du? Ein Gott, welcher dich nur straft, reinschlägt, wenn du was falsch machst und sündigt? Dienst du ihm nur aus Angst vor Strafe? Oder wegen der Belohnung, die wir als Christen mal bekommen sollen? Oder liebst du ihn, weil er für dich sein Leben gab und dich angenommen hat, wie du bist, mit allen deinen Fehlern und mit deinen Schwächen? Er ist es, wo mit dir mitleidet. Er fühlt deinen Schmerz mit dir. Er ist es, der dich trägt, auch gerade in schweren Zeiten. Darum, wenn wir unsere Anliegen bei ihm lassen, im Vertrauen, dass er alles zum Gut mitwirken lässt und ihm danken, so ehren wir Gott Und unsere Glaube wird dadurch auch immer stärker und stärker. Und das Dritte, es ist auch eine Entscheidung, die jeder von uns treffen muss, dankbar oder undankbar zu sein. Bonhoeffer sagte, Dankbarkeit öffnet den Weg zu Gott. Undankbarkeit verschließt den Weg zu Gott. Dankbarkeit, liebe Geschwister, ist eine Herzenshaltung. Entweder wir sind bestimmt von Dankbarkeit oder von Undankbarkeit und Bitterkeit. Ja, und wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, so müssen wir oft zugeben, dass wir uns oft gar nicht danach fühlen, dankbar zu sein. Nein, es gibt Dinge, die uns belasten, uns so furchtbar. Und trotzdem sagt uns sein Wort, seid dankbar in allen Dingen. Und ich betone, in allen Dingen, nicht für alle Dinge. Es ist doch klar, dass ich nicht danken kann für den Tod meiner Eltern oder für eine Krankheit, die ich gerade habe oder mein Ehepartner hat. Und trotzdem, wenn wir Gott nicht danken, so passiert Folgendes. Römer 1, 21. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn nicht doch als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Klar spricht es jetzt zu Ungläubigen, aber ich denke, gewissermaßen können wir das auf uns beziehen. Wenn wir Gott nicht danken, wird unser Denken verfinstert. Wir werden undankbar, unzufrieden, bitter und mit Sorgen belastet. Daher ist es wichtig, unabhängig von unserem Gefühl, Gott trotzdem zu danken. Denn wenn wir lernen, Gott in allen Dingen dankbar zu sein, wird sich auch unser Denken verändern. Geschwister, und hierin birgt sich eine ganz große Wahrheit. Nur so können wir auch dann den letzten Punkt begreifen, Gottes Antwort. Nämlich, wenn wir unsere Sorgen mit Gebet und Flehen und Danksagung vor Gott ausgebreitet haben, so sagt Paulus uns in diesem Zusammenhang etwas ganz Entscheidendes. Und das ist mir so beim Studium damals so richtig bewusst geworden. Er sagt nicht, und dann wird Gott deine Gebete erhören, sondern er sagt, und der Friede Gottes, der allen Verstand, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Es ist doch jener Friede, welcher die Sorgen nicht mehr aus eigener, endlichen Perspektive und begrenzten Sicht sieht, sondern aus Gottes Perspektive. Alle Sorgen scheinen wie weggeblasen zu sein. Sie belasten dich nicht mehr. Es ist vom Verstand her, sage ich mal, absolut nicht nachvollziehbar. Absolut nicht nachvollziehbar. Denn das Problem, welches die Sorgen ja veranlasst hat, ist ja oft noch da. Und dennoch, sage ich mal, dürfen wir einen Frieden im Herzen genießen, in dem Wissen, dass der Herr Jesus alles in seinen Händen hält. Und hier merken wir einfach, wie unser Denken verändert wurde, weil wir nicht derjenige sind, wo lenken können, sondern der Herr lenkt. Und ich verstehe das jetzt mal so, in dem Maße, wie wir gelernt haben, unsere Sorgen bei Gott zu lassen und ihm vertrauen, dass er es wirklich letztendlich nur gut mit uns meint, je größer wird auch der Friede in uns sein, der allen Verstand übersteigt. Was das heißt, illustriert der berührende Brief einer gläubigen Frau aus Nürnberg, mit welchem ich schließen möchte und welcher unseren Bibeltext auch so wunderbar praktisch werden lässt. Sie schreibt, unser Sohn Josia wurde geboren ohne Arme und mit verkrüppelten Beinen. Nach verschiedenen Operationen ist er heute in der Lage zu laufen, jedoch seine Beine total steif. Eines Morgens, er war etwa 4 Jahre alt, kam er zu mir und sagte, dass er von Jesus geträumt habe. Jesus kam zu ihm und sie sprachen über seine steifen Beine. Ich wurde ganz aufgeregt und fragte, was Jesus gesagt hat. Innerlich hoffte ich, dass er ihm Heilung versprochen hat oder so etwas. Mit Freuden in seinen Augen sagte Josia zu mir, ich habe Jesus alles gesagt und er sagte mir, dass er es mit Gott besprechen werde. Josia schien absolut zufrieden zu sein mit diesem Gespräch. Nun, ich war es nicht. Ich fragte Josia, na und was ist jetzt? Und ich werde die Antwort meines Sohnes nie vergessen, als er sagte, ja, Gott weiß Bescheid darüber und das ist genug. Ich lese nochmal den Vers zum Abschluss. Sorget euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet mit Flehen, mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Amen.